Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite dem
Markus.
Ja, Podcast Nummer 113. Und wir haben eine ganze Menge neue Sachen im Gepäck. Neu, ja, vielleicht newish sozusagen. Wir reden über das neue iPhone. Wie auch immer. Wir reden darüber, dass Facebook und Ray-Ban gesagt haben, wir machen die Welt ein bisschen geiler. Zeitgleich sprechen wir darüber, dass Apple und Epic irgendwas mit 30% zu tun hatten. Und wir erwähnen Michael Schumacher. Zeitgleich hat BioNTech eine neue Impfung im Gepäck, die vielleicht noch mehr Impact haben könnte als, ihr wisst schon, die Impfung, die uns hilft, wieder halbwegs normale Leben zu führen. Und wir sprechen über den Exit-Boom von Mailchimp und CarPlay. Zeitgleich haben wir ein paar neue und bewährte Kategorien, die wir euch vorstellen. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Und los geht's mit den News. Und ja, es ist wieder mal soweit. Neues iPhone steht vor der Tür. Niegelnagelneu am iPhone 13? Wurde released und dann gibt es irgendwie iPhone 13 Mini Pro und Super Pro oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Ja, freust du dich, Markus?
Ist mir ziemlich wurscht.
Ich weiß eh. Aber erklär doch mal, warum hast du noch nie in deinem Leben ein iPhone gehabt? Wie kann dein Leben... Doch, du hattest
eins. Ich hatte eins, ja, ja. Ich hatte sogar eins der ersten, glaube ich. Ich glaube, zwei oder drei oder so, glaube ich.
Ja, und was ist dann passiert?
Ja, ich fand es nicht besonders überzeugend. Also mich hat das unglaublich genervt, dass, dass man halt relativ wenig dann das auch anpassen konnte und das Jailbreak und so weiter, das fand ich alles eher anstrengend und da fand ich das Android-Ökosystem eigentlich von Anfang an attraktiver. Es kann schon sein, dass sich das mittlerweile verändert hat, weil halt Apple einfach das eigene Ökosystem so viel weiterentwickelt hat und da halt innerhalb dieses Ökosystems auch mehr Möglichkeiten gibt, das anzupassen. Aber ja, diese frühe Erfahrung war bei mir tatsächlich nicht besonders förderlich.
Das ist krass, da sind unsere Leben diametral auseinandergelaufen. Für mich war das erste iPhone halt echt so ein Life-Changer. Was war lustig, ich habe es eh schon so oft erzählt, es war einfach für mich dieses Tool, in dem ich einfach so viel gesehen habe, dann Diplomarbeit darüber geschrieben, erste Gründung wegen dem iPhone, erste Lehrstelle wegen dem iPhone, bla bla bla. Und für mich war früher, wenn ein neues iPhone released wurde, ich habe jedes Gerücht vorher gelesen. Es war auch der Gründe, wie ich das erste Mal Fake News kennengelernt habe und Dunning-Kruger, wo man so das erste Mal merkt, ich glaube, ich hatte damals richtig Ahnung vom Mobile Space, einfach permanent dran, totaler Nerd, alles auf Twitter gelesen, was es gab und habe dann schnell gelernt, ich habe keine Ahnung, wie das neue iPhone aussieht. Auch die Freunde von mir, die tief in dem Space waren, auch nicht. Um dann regelmäßig bei irgendwelchen Partys auf Leute zu treffen, die sagen, hey, du machst doch hier was mit Handy und so, oder? Ich weiß, was das neue iPhone hat. Sag ich, nee, kannst du nicht wissen. Doch. Wieso? Ich habe einen Artikel in der News gelesen, ich weiß alles. Das war immer ein schöner Dialog. Um dann irgendwann das zu lassen. Das Lustige ist, wenn ich so darüber reflektiere, das ist jetzt, was haben wir denn, 2021, das Ganze ist jetzt so rund 10 Jahre her. Und jetzt kommt ein neues iPhone und es ist mir sowas von Latte. Es ist mir so, ich meine, ist cool. Und das Witzige ist, ich hätte dir früher sagen können, welches iPhone ich habe, welche Versionsnummer, wie viel Gigabyte von bis, wie viel Kratzer. Ich habe keine Ahnung, was für ein iPhone ich habe. Absolut Nüsse Ahnung. Mhm. Ich schaue ab und zu nach und ich vergesse es wieder nach dem Tag. Und so ähnlich sehe ich das auch. Für mich ist es aber so, wenn ein neues iPhone da ist, gut, ich hoffe, dass mein bestehendes iPhone nicht in der Zeit kaputt geht, wo gerade die Dinger ganz neu sind und nicht verfügbar. Es hält so 2-3 Jahre und dann brauche ich halt ein neues und es wird einfach jedes Mal ein Stückchen teurer und teurer und teurer. Aber sie haben natürlich da schon ganz was Bemerkenswertes aufgebaut und das ist interessant. Für mich ist aber spannend, wie eigentlich so eine radikale Innovation, die alles disruptiert hat, über die Jahre einfach nur noch inkrementell weiterentwickelt wird und State of the Art ist. Und das ist total spannend beim iPhone zu beobachten und auch an mir selber zu beobachten, wie sich mein Verhalten ändert. Und das ist sicherlich, wie soll ich sagen, auch nicht, vielleicht nicht repräsentativ, allerdings gibt es dann doch den einen oder anderen, die sich da vielleicht auch relaten können zu ihrem Verhalten. Oder Markus' Verhalten, dem sagt, mir ist das wurscht.
Ja, ich meine, ich glaube, was schon spannend ist jetzt aus einer Beobachtungsperspektive ist, dass halt schon viele das eigentlich fast wie ein Abo halt jetzt immer das neueste Modell kaufen und Apple natürlich das auch brutal gut ausnützt. Und da halt, sei es noch so kleine Adaptionen macht, die dann dazu führen, dass Leute wieder das Neueste wollen und brauchen. Und die quetschen halt da jetzt die Zitrone ordentlich aus. Aber es ist schon auch die Frage, inwiefern da im Hintergrund halt schon, dass die Vorbereitungen laufen, da auch mal wieder was Größeres zu präsentieren, weil auch die AirPods, auch die Apple Watch und Co., das ist ja alles schon jetzt recht lange her. Bin ich schon gespannt, ob es da auch mal wieder einen echten Apple-Aha-Moment gibt oder ob das jetzt andere Companies machen. Es ist ja diese Woche Facebook gemeinsam mit Ray-Ban mit ihren Smart Glasses rausgekommen, was ja auch irgendwie sicher eine Wette ist, dass dieses Smart Glass Wearable-Thema doch irgendwann mal kommt. Sie sind ja bei weitem nicht die Ersten.
Das ist ja spannend. Ich meine, gerade dieses Google Glass-Thema, das war ja so, ich sag Mitte der 2010er auf keiner Tech-Konferenz wegzudenken, dass da irgendein Oberhonk rumgelaufen ist mit so einer Google Glass. Und immer dieser Griff auf die Seite: Google, tell me who's the greatest idiot in the room. That's you. Und interessant war aber, Spaß beiseite, ich fand es gar nicht mal so blöd. Interessant war aber, wie es immer von Leuten als fertiges Produkt angesehen wurde und nicht als das, was es war, eigentlich so ein, nennen wir es mal, Rolling Test Case. Spannend ist natürlich, dass dann tatsächlich genau das, was so viele mokiert haben, sprich, das Ding sieht einfach nicht gut aus. Spannend, dass Facebook mit Ray-Ban das gemeinsam macht, weil Ray-Ban ist ja, ohne jetzt die Zahlen zu wissen, also nur gefühlt sicherlich einer der populärsten Brillen- und Sonnenbrillenhersteller. Und ganz ehrlich, mit einer Ray-Ban kannst du nichts falsch machen. Das ist einfach. Hast du eine Ray-Ban, Markus? Oder zumal besessen?
Nein, auch da habe ich.
Mal mich gesehen?
Ja, doch.
Gut. Auch nicht deins?
Nein, das war mir immer zu Mainstream. Ich habe schon ein bisschen einen Rebellen in mir.
Ah. Hast du denn irgendwann mal die Oakleys mitgemacht?
Nein, auch die Oakleys habe ich ausgelassen.
Markus, was war dein peinlichster Fashion-Fauxpas?
Boah. Fällt mir jetzt nichts Spezifisches ein, aber das nehme ich mit und beim nächsten Mal serviere ich dir meinen. Es gibt sicher was. Habe ich verdrängt. Muss ich wahrscheinlich länger in den Untiefen meines Gehirns suchen.
Das ist spannend. Das muss dann auch mal rauskommen. Nee, Ray-Ban ist spannend. Also Facebook und Ray-Ban gemeinsam mit Smart Glasses, das ist cool und ich finde die Idee wirklich nicht blöd. Waren ja auch nicht die einzigen, die es hatten. Zwar Google, dann hat Google das wieder quasi in die Schublade gesteckt. Und wer ist dann gekommen, Markus?
Ja, Snapchat. Sie ist ja, Facebook kopiert ja schon wieder Snapchat hier. Aber ja.
Da war doch was.
Irgendwie, also bei den Stories war ja klar, dass das etwas ist, was sehr gut funktioniert. Jetzt die Snapchat Glasses waren jetzt nicht so der Riesenerfolg, auch nicht gar nichts, aber mal schauen. Also du hast vollkommen recht, Ray-Ban ist da sicher ein spannender Partner. Gleichzeitig ist es von der Positionierung von Facebook schon auch wieder interessant, weil was da wieder mitschwingt, ist das ganze Privacy-Thema. Also angeblich gab es auch lange Diskussionen, ob die Brillen quasi dem Gegenüber anzeigen müssen, wenn gefilmt wird. Und das müssen sie, oder das haben sie intern dann halt nach Diskussionen mit Privacy-Experten entschieden, dass dann ein rotes Licht angehen muss, weil sonst kann man ja überall so ganz leger mitfilmen, ohne dass es die Leute wissen. Aber ja, also so in der Positionierung gegenüber den Kritikern in dem Bereich, in der Positionierung gegenüber Politikern, die da ja auch gerade viel über Regulierung nachdenken, weiß ich nicht, ob das der smarteste Schritt ist. Was es aber definitiv zeigt, ist, dass Facebook ganz aktiv ist in dieser Suche nach dem nächsten Interface. Also da auch der Zuckerberg hat ja groß über das Metaverse geredet und ich glaube, sie haben so ein bisschen darunter gelitten, dass sie am Anfang Mobile verschlafen haben und daraus, glaube ich, hat er persönlich sehr viel gelernt und will jetzt unbedingt beim nächsten Interface von Anfang an dabei sein.
Ja, super spannende Analyse. Ich bin wirklich neugierig und zeitgleich, was mir auch so gar nicht aus dem Kopf geht, ist, wenn ich an unseren Podcast zum Sonntag denke, wo wir festgestellt haben, dass unsere beiden Special Guests eigentlich beide kein Facebook verwenden und das eigentlich auch noch nie verwendet haben, respektive ist eine Datenleiche bei ihnen. Das ist natürlich auch eine interessante Art und Weise für Facebook, dort vielleicht dann doch wieder Relevanz in neuen Zielgruppen aufzubauen. Und zeitgleich denke ich natürlich so ein bisschen aus der Creator-Perspektive, ist so ein Tool natürlich auch ziemlich mächtig, ziemlich cool. Let's see. Kann natürlich zu Tode reguliert werden. Aber wie gesagt, die reine Kombination Ray-Ban als Entwicklungspartner zu haben, ist sicher klug, weil es einfach einen Mass-Appeal hat. Und wie gesagt, mit einem Ray-Ban, da kannst du nichts falsch machen. Das ist cool. Willst du sowas verwenden?
Nicht unbedingt, nein. Also mich stört es jetzt nicht gewaltig, dass wenn ich ein Foto oder ein Video machen will, dass ich mein Handy rausholen muss. Also ich glaube prinzipiell schon, dass, sage ich mal, das, was im Handy drin ist, mit der Zeit näher an den Körper kommen wird und dass am Ende da schon ein stärkerer Connect ist, auch wie das halt jetzt zum Beispiel durch Smartwatches oder Smart Rings oder so schon passiert, dass die Sensorik zumindest stärker mit dem Körper auch interagiert. Aber ob das Brillen sind, bin ich mir nicht sicher.
Wie geht's denn dir mit dem Aura-Ring?
Gut, also gibt es eigentlich jetzt wenig.
Also trägst du nach wie vor und bist du auch glücklich mit?
Bin ich glücklich mit, trage ich nach wie vor. Auch ganz spannend zu sehen, wie sich halt dann Dinge oder Trends entwickeln, je nachdem, wie aktiv man halt ist oder nicht aktiv, ob man Alkohol trinkt oder nicht. Also im Sommer war ich einmal auf einer Hochzeit und das hat dramatische Folgen gehabt in dieser App. Also da denkt man da schon zweimal drüber nach, ob man jetzt den Schnaps wirklich trinkt.
Ja. Ich will es ja gar nicht wissen. Ich hatte gestern Abend einen ehemaligen Treffen meiner Schule. Und Gott sei Dank bin ich jetzt schon in dem Alter, wo man schon sich vorstellen kann, wie es einem gehen würde man der Laune nachgeben. Natürlich auch schön, wenn es an einem Dienstag ist. Ich dachte, warum nicht an einem Donnerstag? Das wäre fein, weil in meinem Alter ist ja Freitag doof, da sind wir alle bei den Familien. Donnerstags wäre okay. Und da habe ich dann Gott sei Dank nach zwei kleinen Gläsern Weißwein dann gesagt, okay, das reicht mir jetzt auch schon wieder. Aber eigentlich schade, muss ich so wissen. Und wenn man es vorher weiß, das nimmt ein bisschen die Magie des Momentes weg. Aber trotzdem, interessant, interessant. Was haben wir denn noch Schönes im Programm? Wir wissen, dass Apple schon wieder ein Thema hatte. Und zwar hat sich Apple ja mit Epic angelegt. Und es ging eigentlich sehr konkret ja auch um die Zahlungen, die im App Store passieren sollen. 30%, ja, nein, wer weiß das denn schon? Und da gab es jetzt ein doch recht weitreichendes Urteil, wenn man so möchte. Wie ist es denn ausgegangen?
Ja, prinzipiell hat Apple in den meisten Dimensionen gewonnen. Also es hat ganz gut argumentiert, dass es jetzt nicht unbedingt ein Monopol ist, weil da gibt es ja auch noch Android. Ja, der Klage von Epic wurde in fast allen Punkten nicht stattgegeben. Gleichzeitig ist es schon so, dass dieses Gericht auch festgestellt hat, dass Betreiber von Apps in ihren Applikationen einen Link zu einem anderen Zahlungssystem angeben können. Das ist etwas, was Apple derzeit verboten hat. Und das geht auch ein bisschen im Trend. Es gab auch ein Urteil in Asien. Es gibt überall auf der Welt mittlerweile ähnliche, sage ich mal, Entwicklungen, wo es so ausschaut, als würde diese 30%-Regel, also dass Apple von jedem Kauf in einem ihrer, in den Apps, ihrer, die über ihre App-Stores laufen, dass sie da überall ihren 30%-Cut nehmen, dass diese Regel wohl früher oder später wegfallen wird. Es ist nicht so, dass, glaube ich, dass dieser Income-Stream komplett wegfallen wird, weil das wird weiterhin möglich sein, dass man über dieses System einkauft und vielleicht wird es dann nicht 30% sein, sondern ein bisschen weniger, weil dann Apple halt mit dem Markt auch konkurrieren muss. Aber ich glaube schon, dass viele Leute das auch gern haben, dass sie halt einfach mit einem Klick auf den Fingerabdrucksensor halt dann diesen Kauf durchführen können und nicht irgendwo die Kreditkartenadresse an einen Drittanbieter hergeben müssen.
Ja. Sehr, sehr, sehr treffend analysiert. Ja, ja. Let's see. Ich meine, für mich ist es spannend. Ich meine, Sie haben eigentlich dieses Ökosystem. Für mich ist ja das Radikale an dem iPhone von damals viel weniger das iPhone an sich, sondern es war ein weiter App Store. Es war dieses highly convenient Ökosystem, wo plötzlich Leuten eine Plattform geboten wurde, wo jeder reinkommen konnte mit weltweiter Reichweite und. Und die 30% waren einfach, ja, wenn man so möchte, der Cornerstone, der Eckstein des Systems. Das war vollkommen logisch, das war vollkommen okay und hat, denke ich, auch beiden kommerziellen Seiten, sprich den Third-Party-Developern, also den Drittanbietern und Apple, einfach beiden Seiten genug Motivation gegeben, da auch ein wirklich tolles Ökosystem zu bespielen und auch hinzustellen. Zeitgleich muss alles mal vorbeigehen und ich denke, Apple ist auch ein Konzern, die wissen, wann man sich weiterentwickeln muss und wer weiß, was dann da als nächster Schritt kommt. Da gibt es auch andere Großkonzerne wie Google und Co., die dann einfach gewisse Veränderungen einfach dann auf Kunden umwälzen, wer weiß. Spannend.
Absolut. Also ich bin gespannt auch, wie Apple jetzt damit umgeht, ob sie, wie gesagt, von den 30% generell runtergehen. Kann auch sein, dass sie eine Strategie fahren, dass sie ganz stark unterscheiden zwischen Spielen und anderen Apps, weil viel von der Argumentationslinie, die sie fahren, ist besonders halt relevant für Spiele, weil da auch sehr viel Missbrauch passiert und weil es da sinnvoll ist, dass du ein reguliertes System ist, zumindest argumentieren sie so. Und da liegt halt auch der Großteil ihrer Einnahmen. Also Spiele sind bei weitem das lukrativste. Kann man durchaus jetzt zum Beispiel, wenn in Europa ist zum Beispiel die Klage von Spotify, dass man vielleicht hier auf sie eingeht, aber gleichzeitig bei den Spielen weiter dieses System hat. Also da bin ich sehr gespannt, was da tatsächlich die Verteidigungsstrategie auch mittelfristig ist. In jedem Fall ist das schon etwas, was ihnen natürlich ordentlich Geld kosten wird. Also ich schätze, da liegen schon einige, ja, also sicher 10 bis 20 Milliarden Dollar pro Jahr allein in diesen Einnahmen.
Richtig, ich habe irgendwo gelesen, 15 Milliarden. Was halt spannend ist, ich glaube, den Konsumentinnen und Konsumenten ist das alles grundsätzlich eher wurscht, solange es nicht die Convenience tangiert. Und dann wird es, glaube ich, ein Thema. Und das ist so interessant. Und wenn natürlich dieser Revenue fehlt und diese Double-Motivation, heute fliegen die Anglizismen, meine Güte, dann ändert sich das Ganze auch wieder. Und du hast es vorhin so treffend angesprochen. Für mich ist ja noch immer so einer der Haupt, jetzt wollte ich sagen Pull-Faktoren, im Apple-Ökosystem, Convenience, dass einfach alles sensationell simpel ist und mit einem Knopfdruck und einem Fingerabdruck oder einem Gesichtsscan. Dafür zahlt man.
Es ist aber, also ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du halt in Zukunft auch weißt, dass du dafür extra zahlst. Also dass du dann eine Möglichkeit hast, zu sagen, okay, du zahlst jetzt für diese Subscription, zahlst du 30 Euro pro Jahr, wenn du das mit One-Click direkt über die App machst. Oder du zahlst 20 oder 25 Euro pro Jahr, wenn du quasi den Outbound-Link nimmst und dann halt deine Kreditkarte eingeben musst und es halt alles ein bisschen komplexer ist.
Du, ich finde es spannend und ich meine, wenn du dich an unseren Podcast mit unseren Doppelgänger-Freunden erinnerst, da waren ja auch eine sehr bullische Perspektive auf Apple, weil sie gesagt haben, dass die ja auch grundsätzlich, was Security-Themen betrifft, extrem stark Privacy- und Security-Themen darauf setzen. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn es darum geht, für Convenience und sagen wir noch on top Security und Privacy so und so viel Geld zu zahlen, wenn es gut verpackt ist, ich denke, Apple kann das gut, warum denn nicht? Ich find das ja sinnvoll. Der Apple Release gestern war, glaube ich, nach Börsenschluss, oder war das? Oder war das während? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Börsen haben jetzt nicht wirklich reagiert auf den Apple Release, eher so ein bisschen, so ein paar Prozentpunkte zurück, ein halber Prozentpunkt. Curious. Müssen wir heute mal beobachten.
Ja.
Was wir heute übrigens auch beobachten müssen, heute ist so einer der Tage, wie gesagt, du wirst heute am Donnerstag, dem 16. September, diesen Podcast hören. Natürlich können Markus und ich uns nicht direkt in dein Ohr zaubern, auch wenn wir es gerne wollen würden. Da gibt es eine spannende App, können wir gleich drüber sprechen. Aber am 15. September wurde eine bahnbrechende Doku released, auf die ich seit Ewigkeiten warte. Das ist die Schumacher-Doku. Da bin ich mal sehr, 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 ich kann es kaum abwarten, mir das heute Abend anzuschauen. Die Michael Schumacher-Doku auf Netflix, wie so dem, so einer meiner großen Helden, meiner Jugend, quasi so ein hoffentlich gutes Porträt gemalt wird. Ich bin gespannt. Ich bin mir auch bewusst, dass wenn ich in Österreich mich oute dazu, dass ich Michael Schumacher gut finde, dass das für einige borderline blasphemisch ist, aber ach, ich fand den immer großartig.
Also du, wir hatten Hermann Mayer, also der war wahrscheinlich in unsympathischen Ehrgeiz durchaus ähnlich.
Ja, kann man drüber, weißt du, was ich so interessant an Michael Schumacher fand? Das sind zwei Sachen. Drei Sachen. Nummer eins ist, ich habe mal ein Go-Kart-Rennen gesehen 1995 auf Eurosport, als das damals noch übertragen wurde. Das war in der Zeit zwischen Benetton und Ferrari. Da war er gerade am Weg dorthin und er ist in einem sponsorfreien Overall dort mitgefahren, bilde ich mir ein. Und es gab drei Rennkategorien. Ehemalige Formel-1-Fahrer, aktuelle Formel-1-Fahrer und die schärfsten, wildesten Go-Kart-Fahrer. Und er hat die ersten beiden Klassen gewonnen. Und bei den wildesten, schärfsten Go-Kart-Fahrern ist er zum Spaß als letzter mitgefahren. Und er hat die auch gebügelt. Und es war unglaublich zu sehen, wie jemand in einem Go-Kart einfach mit so viel Spaß und so viel Finesse dort mitgefahren ist. Das war absolut unglaublich. Und da habe ich irgendwann gelesen, dass der Kerl eigentlich aus bettelarmen Verhältnissen gekommen ist und seine Familie bei einer Go-Kart-Bahn gearbeitet hat und er immer wieder mitgefahren ist. Und sie hatten kein Geld für neues Material und haben tatsächlich das alte Material aus den Mistkübeln rausgezogen. Jetzt kommt das Problem, der war trotzdem so sauschnell, dass er die ganzen Clubrennen gewonnen hat mit dem Material, mit den Reifen aus den Mistkübeln, dass sie ihm dann irgendwann sogar Fahrverbot gegeben haben, weil es einfach den anderen im Club unangenehm war, dass die ganzen Rich Kids quasi von dem Kleinen gebügelt wurden. Unglaublich. Und ich höre gleich auf mit meinem Sermon. Und wenn man noch immer nicht glaubt, Barcelona 1996 auf YouTube ansehen, wie der Kerl dort gefahren ist. Das war gottgleich und großartig. Einfach toll. Wie jemand dann Runde für Runde einfach Überholmanöver vorbereitet, andere Linien fährt, um Regen zur Seite zu schaffen, um dann 8 Runden später ein Überholmanöver zu machen. Ach, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja.
Na gut.
Da werde ich heute Abend wieder ein bisschen Pipi in den Augen haben, wenn ich mir das anschaue. Freue ich mich drauf. Und dann ist ja sein Unfall passiert, dann habe ich aber irgendwann gehört, dass es einen gewissen Mick Schumacher gab, damals noch Mick Badge. Und Klasse für Klasse hat er sich hochgekämpft und gemacht, irgendwann kommt er in die Formel 1 und ich freue mich, den fahren zu sehen. Das ist schön. Wir sollten mal so einen Motorsport-Podcast machen.
Gut.
Da lacht er, ich meine das ernst. Aber okay. Anyway, es gibt auch andere Dinge, über die wir sprechen müssen. Vielleicht noch mal ein bisschen ernster. Und das ist, BioNTech schlägt wieder mit einer neuen Impfung zu. Und die könnte vielleicht noch weitreichender sein als die jetzige, die in unseren Adern schlummert und uns alle ein bisschen freier, ein bisschen glücklicher und ein bisschen besser macht. Außer du wählst die FPÖ. Schlimm, oder? Es gab da irgendwie Statistiken veröffentlicht worden, wie das Wählerverhalten sich auf deine Impfung niederspiegelt. Und da steht drin, dass rund 78% der NEOS-Wählerinnen und Wähler scheinbar geimpft sind. Und das Schlusslicht ist die FPÖ mit 52%. Das finden wir doof, reden wir auch später noch mal ein bisschen mehr drüber, aber ich musste das mal kurz sagen. Ja, BioNTech, neue Impfung. Was kann denn diese Impfung noch spektakuläres als Covid besiegen? Das ist nicht die Covid-Impfung, das ist eine andere Impfung.
Also man muss zuerst sagen, diese Impfung wurde jetzt erstmal bei Tieren getestet, in Mäusen genauer gesagt. Aber das ist eine Impfung gegen Krebs und die bei diesen Mäusen sehr erfolgreiche erste Erkenntnisse gebracht hat, also sehr vielversprechend. Daher spritzt man diese Impfung direkt in den Tumor und viele von diesen Tumoren haben sich danach komplett zurückgebildet. Und dementsprechend wird diese Impfung jetzt bald auch an Menschen dann in ersten Trials getestet. Und das könnte natürlich ein massiver Durchbruch sein bei einem Thema, das uns jetzt schon jahrzehntelang begleitet. Ich glaube, schon in den 70er Jahren haben Leute Mundschutz aufgestellt, dass es in 20 Jahren keinen Krebs mehr geben wird und sind damit ziemlich eingefahren. Und es könnte jetzt durchaus eben genau durch diese mRNA-Technologie, die nur durch Covid so beschleunigt wurde, könnte jetzt hier der Durchbruch gelingen. Und das wäre irgendwie, da schließt sich irgendwie dann der Kreis, oder dass wir eine solche Krise brauchen, um auch so einen Fortschritt zu erzielen. Es ist nämlich auch so interessant, auch der Moonshot, weil wir ja so oft drüber sprechen, ist ja nur so präsent und so dringend geworden, weil halt eine Krise gab, nämlich dass die Russen den Mann ins All gebracht haben. Und das hat dann plötzlich auch den, sag ich mal, die Urgency ausgelöst.
Das ist ein schönes Bild, der Sputnik-Schock. Genau. Richtig. Als Sputnik plötzlich der in der Welt herumgekreist ist und Juri Gagarin plötzlich Laika gefolgt ist. Der eine ist runtergekommen, der andere nicht. Absolut wild. Und das stimmt. Und das Spannende ist aber auch, dieser Schock löst in Menschen auch ein Purpose aus. Ich durfte letzte Woche mal wieder eine Keynote auf einer echten Bühne halten, was für mich noch immer großartig ist. Und ich habe ganz kurz das Thema Purpose angesprochen. Und für mich ist, es gibt kein stärkeres Beispiel als Purpose in Transformationsprozessen als Covid, wo Unternehmen, die 10 Jahre gebraucht hätten für eine Digitalisierung, plötzlich freitags gehört haben, okay, ab Montag machen wir Remote, Notebook mitnehmen, Ladekabel nicht vergessen, Montag besprechen wir, wie es geht, und boom, es hat funktioniert. Mega Purpose, mega Urgency. Und Covid war wahrscheinlich einer der größten und ist einer der größten Aligning Purposes, wenn ich es so nennen darf, die wir aktuell haben. Super, super, super spannend. Krass, und da kommen natürlich auch immer Nebenprodukte raus. Wenn man so möchte, ist es auch ein Krieg gegen Covid. Und im Krieg werden natürlich auch immer die großartigsten Technologien entwickelt, von denen man dann später auch profitieren kann. Das klingt jetzt mal komisch, aber es ist tatsächlich so. Wir Menschen sind unglaublich kreativ, wenn es darum geht, uns umzubringen. Und da haben wir auch plötzlich sehr viel Geld. Wir wären nie auf den Mond geflogen. Wir hätten nie diesen Moonshot umgesetzt, hätte es den Krieg im Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Ist so. Und wenn man natürlich an die ganzen Raketentechnologien denkt, die danach entwickelt worden sind, und wenn man sich Werner von Braun ein bisschen anschaut, was der für eine Vergangenheit hatte, der dann später natürlich die Raketen gebaut hat, seine Kolleginnen und Kollegen wiederum auf anderer Seite die russischen Raketen mitkonstruiert haben. Ja, ganz ein eigenes Thema. Ich weiß, da gibt es bestimmt Historiker und Historikerinnen unter euch, die das Ganze noch besser wissen. Aber es ist eine interessante Geschichte. Man stelle sich vor, Covid entsteht und das Ergebnis ist, dass irgendwann Krebs besiegt wird. Das wäre schon ganz interessant. Das ist ja eigentlich klassische Serendipity schon fast, wenn man so möchte.
Ja, es ist schon auch ein bisschen traurig, dass diese Technologie, weil die gibt es ja jetzt schon, da ist schon länger eben in Forschung, dass es halt, dass das Research-System, in dem wir sind, dass es das erfolgreich geschafft hat, dass das nicht so schnell sich entwickeln konnte, dass diese Technologie lange auch irgendwie so vor sich hingedümpelt ist. Vielleicht hat es auch einfach diese Zeit gebraucht, und es war ein Riesenglück, dass sie genau dann jetzt ready war, als Covid gekommen ist. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass einfach, wie du richtig sagst, dieser exogene Schock dazu geführt hat, dass man jetzt halt einfach auch mal Prozesse schneller gestaltet hat und dass man hier auch den Fortschritt einmal zugelassen hat. Es ist nicht nur Krebs, es ist, glaube ich, auch, also Moderna, glaube ich, arbeitet an einer mRNA-AIDS-Impfung. Also es ist schon sehr vielseitig auch einsetzbar.
Aber du weißt eh, wie es ist in Friedenszeiten, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Risikobereitschaft geringer als so. Es gibt übrigens, muss ich nochmal auf die Formel 1 verweisen, es gibt interessante Artikel. In den 50ern und 60ern sind die Fahrer ja gestorben, wie die fliegen. Das war ja super. Und das Publikum auch, das war auch vollkommen in Ordnung. Man ist ja auch gleich weitergefahren, weil Shay, Show must go on. Da gibt es Bilder von Wolfgang Graf Berge von Tripps tödlichen Unfall in Monza. Da liegt er tot auf der Strecke, daneben, ich weiß nicht, 10, 12 andere Tote, die Zahl wird falsch sein, und die fahren weiter. Oder laufen da zwei mit einer Strage und schleifen die von der Strecke. Das kannst du heutzutage nicht machen. Warum war das so? Das war die Kriegsgeneration. Da war es ja vollkommen normal, dass da eh alle sterben, und Tote gibt es auch. Ist das schön? Nein, aber das ist natürlich eine Art und Weise, wie Menschen mit Risiko und solchen Bildern umgehen. Und entsprechend ist natürlich auch so, wenn du so möchtest, dass wir Krieg gegen Covid führen, sagt man ja, okay, jetzt müssen wir das lösen. Und wenn da jetzt ein paar Sachen nicht klappen, ist das egal, weil holy shit, schau dich an, was auf den Intensivstationen passiert. Das kannst du dann auch rechtfertigen. Und das kannst du sonst nicht rechtfertigen. Zeitgleich werden natürlich dann auch Mittel allokiert und Interessen allokiert. Und ganz ehrlich, hast du gewusst vom Jahr, was ein mRNA-Impfstoff ist?
Nein. Absolut.
Nein, ich auch nicht. Und das ist ja das Lustige. Und das ist das, das alte Saying, oder? Wo die Attention hingeht, dann passieren auch gute Dinge. Ja. Das fällt mir der Spruch nicht ein.
Aber die Attention war ja eigentlich auf Krebs schon lange, oder? Das finde ich schon spannend, dass das diesen Schock braucht, um wirklich zu bündeln.
Ja, stimmt. Aber ich glaube halt, das Thema ist mit Covid. Damit hat, glaube ich, keiner in unserer Generation gerechnet, dass es so einen Impact hat. Holy shit. Ich habe lustigerweise gerade eben in unserer Vorbereitung hast du mich auf eine App aufmerksam gemacht, wo es eigentlich darum geht, ja auch so Micro-Podcasts zu haben. Ich werde gleich den Namen dieser App sagen. Und das Interessante ist, da die erste Story, die ich entdeckt habe, war von jemandem, die über September 11 spricht. Und sie sagt in den ersten zwei Sätzen, dass für sie September 11 ungefähr so war, wie 2020 in Europa zu sein. Jeder wusste, wo er oder sie war, weil es so weitreichende Implikationen auf deren Leben hatte. Und das hat bei mir was Interessantes ausgelöst, dass sie sagt, 2020 in Europa zu sein, habe ich so nicht, ich weiß nicht, warum sie es gesagt hat, ich habe auch noch nicht so drüber reflektiert, aber ich finde es schon spannend, dass es ja bei uns allen etwas ausgelöst hat und natürlich die forschen und die entscheiden, genauso zu Hause gesessen sind und genauso ihre Kinder hatten, denen sie erklären mussten, jetzt kannst du nicht rausgehen.
Ja.
Und ihre Partner und Partnerinnen hatten, denen sie erklärt haben, was Sache ist und bla bla bla. Das macht was. Und plötzlich schaut man sich das auch an und sagt, Moment, vielleicht klappt das auch noch wohl anders. Let's try it out. Und dann Leute, die plötzlich wahrscheinlich auch einfach auch bei anderen Themen eine höhere Risikobereitschaft mit sich bringen. Das ist schon spannend. Jetzt habe ich es zweimal angeteasert. Ja, es ist gerade so ein regelrechter Exit-Boom, oder?
Absolut.
Das ist, an jeder Ecke wird Exit geschrien. Und die Kohle fliegt tief. Was ich aber gut finde. Und da sind aber ja zwei ganz interessante dabei. Nummer eins ist MailChimp. Richtig?
Jawohl.
Die haben einen okay Exit hingelegt mit 12 Milliarden. Und du erinnerst mich immer dran, dass die auch noch gebootstrapped waren.
Die haben nie Investment genommen. Schon bemerkenswert.
Holy shit. Das heißt, die beiden können jetzt mal eben losgehen und Arnautovics Leben kaufen.
Ja, tatsächlich. Weil ich glaube auch dort, wenn ich das richtig gelesen habe, gab es dort auch keine Mitarbeiterbeteiligung. Also.
Holy shit, das heißt, das war 50-50, oder?
Ich habe mir das Firmenbuch jetzt nicht angeschaut, aber also der Informationsfetzen gebootstrapped und der Informationsfetzen keine Mitarbeiterbeteiligung zusammengesetzt bedeutet definitiv viel Geld für die zwei Gründer.
Boah, 12 Milliarden. Das ist schon okay Geld, oder?
Ja, aber ist auch an...
Mit 12 Milliarden würde ich mir die Nordschleife unterirdisch bauen lassen. Nein, ich würde sie mir liefern lassen. Um mein Herrschaftshaus herum.
Startet eine Tunnelfirma. Tunnelbau.
The boring, the exciting Cronin company.
Cronin Alvarez Tunnelbau. Finde ich geil.
Finde ich geil. Und die Nordschleife um das Haus herum. Und dazu noch ein paar historische Formel 1. Ich bin ja bescheiden.
Gut.
Na, Spaß. Ich glaube, ich würde total viel in Stiftung stecken. Also für einen guten Zweck. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, MailChimp. Super krass. Super krass. Und dann hatten wir aber auch in Österreich noch ein Team, die auch tatsächlich mit Autos was zu tun haben. Jetzt nähern wir uns dem an. Wer waren bzw. sind denn die?
Ja, CarPlay, oder?
Genau. Also auch Congrats dorthin. Und die sind eigentlich nicht ganz unspannend, weil was sie machen, ist eine Mitfahr-App für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unternehmen und Businessparks zu haben. Mit der Logik einfach, dass du und ich denselben Weg in die Arbeit haben, anstatt dass wir beide selber mit unseren Lamborghinis dorthin fahren, dass wir uns sie aufteilen. Sozusagen, und dass wir sagen, wir nehmen Leute mit und nehmen auch andere mit. Und das ist einfach sehr viel effizienter. Klassisches Carpooling, da gibt es eine ganze Reihe von Startups, die das gemacht haben und machen. CarPlay macht das scheinbar nochmal deutlich besser als viele andere. Und das ist eine super schöne Geschichte. Die sind jetzt gekauft worden, haben den Exit hingelegt. Finden wir richtig gut. Natürlich Disclaimer, Markus und ich haben natürlich keine Lamborghinis. Mit solchen unter unserer.
Da gibt es auch nicht viel Mitfahrgelegenheit in einem Lambo, glaube ich, normalerweise. Da sind die Plätze beschränkt.
Ja, du kannst jemanden aufs Dach schnallen. Außer du hast einen Urus. Der Urus ist natürlich anders. Da kannst du eine ganze Menge Leute reintun. Das ist natürlich ein sensationelles Auto für Familien.
Ich meine, was ganz spannend ist, finde ich, mit CarPlay ist, dass sie wurden von einem US-Konkurrenten gekauft. Und ich glaube, das sind schon auch wieder die die Folgen von dem Investmentboom, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Oftmals, wenn viel Geld in den Markt kommt, führt das auch zu einer Konsolidierung. Das heißt, das Geld wird dann auch genutzt, um eben zu expandieren, um Konkurrenten dazu zu holen, zu fusionieren, einfach zu schauen, dass halt auch der Markt vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so zerstreut ist, sondern eben ein bisschen mehr auch von einigen wenigen Playern bespielt wird. Und das spüren wir derzeit auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben auch am Sonntag einen ganz spannenden Podcast mit einer Gründerin, die auch diesen Weg jetzt bestritten hat und mit ihrem österreichischen Startup von einem deutschen Competitor gekauft wurde.
Spannend. Spannendes Thema. Ich schaue mir nur gerade an, wer da im Firmenbuch auch alles sitzt. sehr, sehr, sehr interessant. Nee, freuen wir uns für Sie. Schauen wir, was passiert. Schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin neugierig. Ich finde das hier noch immer sehr spannend, einfach mal im Firmenbuch nachzuschauen, wer da drin ist, wie die Verhältnisse aussehen und so weiter. Das ist immer so einer meiner Lieblingsdinge dann zu machen. Also congrats allen Beteiligten und Involvierten, wenn ich so nennen darf in dem Fall. Cool. Kommt wieder ein bisschen Geld zurück in den Markt. Man darf gespannt sein. Schön. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt.
Gut.
Und weiter geht's mit dem Hype-Check der Woche. Und wir haben das jetzt schon zwei, dreimal angekündigt. Eine kleine App, die das Thema Micro-Podcasting so ein bisschen geiler machen möchte. So, wenn man so möchte, ein bisschen so im Dunstkreis von Clubhouse, aber irgendwie anders, aber irgendwie doch Audio. Und die heißen Beams. Und die Idee ist, wenn ich es richtig gesehen habe, dass man einfach selber etwas aufnehmen kann, Gedanken aufnehmen kann und andere können die dann aufgreifen und irgendwie kommentieren.
Genau, und Das Ganze asynchron. Also nicht, das ist vielleicht auch der große Unterschied zu Clubhouse, dass man halt etwas aufnimmt und das dann für immer oder beziehungsweise solange man halt will, dass das auch für andere konsumierbar ist und die dann aber auch mit einer eigenen Soundaufnahme darauf reagieren können. Also so ein bisschen WhatsApp-Sound-Nachrichten auf einer Plattform.
Was hältst du davon?
Ja, ein spannendes Ding. Ich finde auch tatsächlich der Content, der derzeit oben ist, ist durchaus interessant. Ich habe mich gestern ein bisschen durchgeklickt. Es ist noch relativ klein. Also du spürst jetzt nicht, dass es irgendwie Feuer gefangen hat, dass es explodiert. Es ist zwar, also die haben jetzt 3 Millionen in Funding bekommen und haben scheinbar 10.000 Monthly Active Users, aber es ist noch klein und fein und das ist auch ein Vorteil. Also es war ja auch bei Clubhouse besonders am Anfang viel von dem Charme, dass halt da einfach unglaublich spannende Diskussionen entstanden sind.
Ja.
Und hier wie dort ist natürlich die Herausforderung, wie kann man das erhalten, auch über ein potenzielles Wachstum hinaus?
Ja, ich meine, ich bin neugierig. Also es ist eine gute Analyse. Ich bin aber auf einer Produktseite neugierig. Man darf ja von sich nie auf andere schließen, aber ich mache es dennoch manchmal sehr, sehr gerne. Und ich habe es auch so empfunden, dass es eigentlich ist wie diese WhatsApp-Nachrichten weitergeführt, Schuss Clubhouse drin. Und ich mag diese WhatsApp-Nachrichten grundsätzlich sehr gerne, um Nachrichten zu deponieren, gerade wenn man unterwegs ist und so gar keine Zeit hat. Ich finde es aber immer wieder schwierig, diese Nachrichten zu konsumieren. Und das ist für mich so ein bisschen das Thema. Und mir fällt auf beim Deponieren, dass sehr häufig man auch unstrukturiert deponiert, weil man ist ja eh dabei und man rambelt und bla 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 und kommt nicht so zum Punkt. Und beim Konsumieren ist das Thema für mich allerdings, ich lasse sie dann sehr häufig einfach ungelesen, weil ich eben, die Kunst von WhatsApp ist, dass ich jederzeit halt eine Nachricht lesen kann. In einem Meeting oder wenn ich mit dem Baby bin oder whatever, ist egal. Hier natürlich Leuten, die ich nicht kenne, zuzuhören, wie sie Gedanken von sich geben und andere das kommentieren, kann, glaube ich, extrem schnell sehr uninteressant werden. Wenn sie es aber schaffen, eine Art und Weise es zu kuratieren und das wirklich smarte Menschen, die smart nachdenken, dann ist es cool. Und angenommen, es wäre natürlich so, schönes Beispiel ist, ich höre mir immer wieder sehr gerne verschiedene Podcasts an, zum Beispiel auch von Lex Friedman. Da gibt es Lex Friedman trifft auf Elon Musk Teil 2. sozusagen. Und es sind halt zwei Superbrains, die halt beide so schnell reden und auch teilweise so nuscheln und mal so ganz beiläufig so smarte Gedanken von sich lassen, dass es manchmal zu viel ist, das inline zu konsumieren. Also ja, geht, aber boah, da möchte man mal kurz nachdenken. Und angenommen, es wäre so, dass solche Kaliber einzelne Gedanken von sich lassen, die dann andere kommentieren in sehr knackiger Form und dann auch von mir aus random Personen das können und die populärsten, klügsten Gedanken werden dann hochgerankt und dadurch können smarte Denkerinnen und Denker plötzlich an einer Diskussion teilnehmen. Sehr cool. Random Gibberish werde ich mir nicht anhören, wo Leute laut über etwas nachdenken mit schlechter Soundqualität und das ist halt die Frage, wie man das schafft, das so zu kuratieren. Und das wäre natürlich extrem interessant, es wäre fast wie ein intellektuelles Schachspiel, wo man sagt, einmal am Tag kann da einer etwas dazu sagen. Das wäre cool. Vielleicht ist das unser neues Startup, Markus.
Ja, schau. Das heißt, dein Hype-Check von Beam ist eher, wird nicht explodieren.
Oder? Wenn sie es schaffen zu kuratieren und dann sind da Menschen, denen ich gerne beim Denken zuhören möchte, ja, ich tue mir halt schwer, die Zeit zu finden, random Leute, die ich nicht kenne, einfach beim Denken zuzuhören. Wenn ich das so sagen darf. Wenn ich eben, wie gesagt, weiß, das ist ein Elon Musk und dann kommt da irgendein Professor, von der ich noch nie gehört habe, die dann einen super klugen Gedanken anleiht, hinten ranhängt, dann wäre es natürlich cool. Das ist aber natürlich bei der Masse, die sie zurzeit haben, ich habe nur ganz kurz reingeschaut, eine Challenge. Eine Challenge. Und ich bin mir nicht sicher, der Audio-Hype hat, glaube ich, so seine Themen. Beim Consumer ist aber, glaube ich, eher so das Videothema wieder größer. Professional ist es interessant. Vielleicht kann man es auch für Meetings benutzen, was auch ganz cool wäre, um Meeting-Gedanken weiterzuführen.
Asynchrone Voice-Diskussionen.
Ja, genau, wo sich dann Personen per Einladung in einen Space reintun können. Anyway, jetzt gehen wir wieder in eine Produktdiskussion. Das heißt, für mich interessant, nicht ausgereift, so wie es zurzeit ist, sehe ich es nicht. Wenn es kuratiert wird, dann auf jeden Fall. Und dein Verdict?
Ähnlich. Also derzeit noch für eine Social-App noch zu wenig Verkehr, dass es auf der Basis von jetzt wirklich abheben könnte, glaube ich. Ich glaube, die brauchen halt einen Faktor, der Leute wirklich draufbringt. Und den sehe ich derzeit noch nicht. Aber Good News zum Ende. Daniel, WhatsApp arbeitet an einem Feature, das dich die Voice-Nachrichten automatisch transkribieren lässt. Also, dass wenn du eine Voice-Nachricht bekommst, du sie auch als Text anzeigen kannst.
Das macht total Sinn. Das sind Good News, weil schön. Hätte man das auch erledigt. Das heißt, Hype-Check der Woche Beams ist noch nicht durch die Decke gegangen. Gut. Wir kommen zum nächsten Punkt. Quasi unsere nagelneue Kategorie. Und es ist die Frage der Woche. Zur Erinnerung, es geht darum, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Markus und ich haben dann 3 Minuten Zeit, die Frage zu ergründen und zu schauen, ob wir in 3 Minuten auf eine für uns valide Antwort kommen oder ob wir sagen, coole Frage, wir haben nicht wirklich eine gute Antwort und da müssen wir nochmal richtig in die Tiefe gehen. So funktioniert's. Bevor wir die Frage hören, Markus, wie kann man uns denn eine Frage stellen?
Also einfach mit dem Handy eine Voice-Nachricht aufnehmen und die dann per Mail an podcast@austrianstartups.com schicken.
Genau. Und für die dieser Technologie nicht ganz so mächtig sind, könnte man theoretisch auch ein E-Mail einfach schreiben und das in Schriftform uns zuschicken.
Wir finden es ist aber weniger authentisch.
Ja, finden wir auch. Wir wollen euch natürlich auch hören. Sollte es allerdings daran scheitern, macht es und dann lese ich das sehr gerne vor. Ihr könnt dann auch in Klammern dazu schreiben, in welcher Tonalität ich das schreiben soll. Gerne auch, wenn ihr bestimmte Akzente wollt, kann ich das auch probieren. Ja, wahrscheinlich werde ich einen Akzent massakrieren, aber dennoch auch sehr gerne. So, that being said, wir haben, wie gesagt, 3 Minuten Zeit, das heißt, wir hören uns die Frage an und ab dem Moment laufen die 3 Minuten. Die 3 Minuten werden wir natürlich hochprofessionell übers Handy messen. Ja, ich halte dann einfach mein Handy ans Mikro und wenn euch die Trommelfälle rausballern nach 3 Minuten, tut mir das unendlich leid. Das war eine Trigger-Warning. Wir hören uns die Frage an und danach auch mal auf die Uhr schauen. Nach 3 Minuten wird es möglicherweise laut. Oder auch nicht. Let's go. Super. Das ist der Dominik aus Zürich. So viel weiß ich schon.
Grüezi. Hier ist Dominik, euer treuer Zuhörer aus Zürich. Zu meiner Frage. Wie steht es in Österreich um die Kultur des Scheiterns? Bei uns in der Schweiz hält die Angst vor dem Scheitern viele Leute vor der Gründung ab, da sie sich vor sozialer Ächtung im Falle eines Scheiterns fürchten. Was können wir konservative Schweizer von den Österreichern lernen und was kann man tun, um einen Prozess des Umdenkens in der Gesellschaft anzustoßen?
Und die Zeit läuft. Jetzt.
Na gut.
Markus, ich lasse dir den Vortritt.
Ja, erstmal liebe Grüße in die Schweiz. Es freut uns, glaube ich, sehr, dass wir da auch treue Hörer haben. Was kann man aus Österreich lernen? Ich fürchte eher wenig. Also ich glaube, wir sind da ähnlich konservativ wie die Schweizer. Ich glaube, die Angst vor dem Scheitern ist immer noch sehr groß hier. Das hat natürlich gesellschaftlich-kulturelle Gründe. Es hat da aber auch lange Zeit durchaus rechtliche Gründe. Also eine Unternehmenspleite war jetzt etwas, was man durchaus lange hinterhergezogen hat. Da hat sich in den letzten Monaten was getan. Da wurde jetzt die Dauer, in der man quasi tatsächlich auch nichts Neues starten kann, beziehungsweise in der man halt quasi jegliches, was man einnimmt, dann auch dafür auch wieder aufkommen muss, wurde deutlich reduziert. Vielleicht ist das etwas, was man auch in der Schweiz übernehmen kann.
Super spannender Punkt. Ich glaube, man muss auch genau, wie du sagst, differenzieren zwischen den rechtlichen und den kulturellen und soziologischen Implikationen, wenn man so möchte. Einerseits die rechtlichen genau zu hinterfragen, das hat Markus schon gecovert. Ich denke, das Thema ist halt auch immer die Fragestellung, warum bin ich denn gescheitert? Ja, das ist für mich so eine ganz essentielle Frage. Die muss ich ergründen und dann natürlich möglichst darüber sprechen. Wenn ich gescheitert bin, weil ich meinen Konkurs verschleppt habe und einfach schlecht gewirtschaftet habe, dann ist das für mich etwas, was auch nicht weiterhin nicht akzeptabel sein sollte. Das ist einfach schlechtes Wirtschaften. Wenn der Grund ist, dass man gescheitert ist, weil man alles gegeben hat, grundsätzlich alles richtig gemacht hat, Risiko auf sich genommen hat, das kalkulierbar und nachvollziehbar war und dann hat es nicht geklappt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Veranstaltungen mittlerweile, die auch ein Gefühl dafür vermitteln, warum das okay ist, zu scheitern. Das sehe ich immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil für mich ist das Thema, dass sehr häufig das Scheitern nach vorne gestellt wird und ich das Scheitern nach wie vor doof finde, also nicht schön, wenn das passiert. Für mich ist immer das wichtige Thema, dass es eigentlich darum geht, nicht zu scheitern, sondern nach dem Scheitern wieder aufzustehen. Das heißt, den Mut zu entwickeln, zu sagen, okay, ich habe eins draufbekommen und weiter geht's. Und da ist der beste Weg, einfach genau darüber zu sprechen, Geschichten zu erzählen, ist einfach einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, warum das ein ganz normaler Prozess des Lernens ist. Wer Risiko auf sich nimmt, ja, das ist eigentlich schon in der Natur der Sache, dass Dinge funktionieren und nicht funktionieren können. Und da muss man sich Statistiken bedienen. Und wir wissen, dass einfach ein hoher Prozentsatz von Startups, das sind Risikounternehmen, nicht klappen werden. Es sind Wetten, die man abschließt und macht. Aber das ist völlig okay. Und vielleicht letzter Gedanke dazu, wenn du gescheitert bist und trotzdem weitermachst, hast du sehr viel Learnings, sehr viel, was du mitbringen kannst. Das heißt, es kann auch ein Vorteil sein. Man muss aber ganz klar diesen Postmortem auseinandernehmen. 10 Sekunden, Markus.
Da hast du recht. Ich glaube, es gibt in beiden Ländern noch viel zu tun.
Ja.
Das hält sich in Grenzen. Der,
das ist ein sehr leiser. Hier. Ja, mein Baby da. Da ist man halt leise.
Ja, passt.
Ja, Markus, haben wir die Frage ergründet oder müssen wir da noch in die Tiefe gehen?
Nein, dürfen wir auch nicht. Es ist ja eine 3-Minuten-Antwort.
Genau, aber die Idee ist ja festzustellen, ob wir in 3 Minuten eine brauchbare Antwort abgeben, wo wir sagen, nee, da haben wir eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen und sind zufrieden. Oder sagen wir, ja, aber wir müssten da eigentlich mal ein bisschen mehr drüber reden.
Und mal einen Deep Dive drüber machen.
Ja.
Wäre schon ein spannender Deep Dive.
Ich finde auch. Und zwar würde mich interessieren, ein Deep Dive, also riesen Dank dafür, Dominik, weil ich habe das Gefühl, diese Kultur des Scheiterns, da haben wir alle drüber gesprochen und in unseren Kreisen ist das schon sehr akzeptiert. Das ist normal, wir wissen auch warum. Aber eben außerhalb unserer Kreise wird es noch sehr viel falsch verstanden, auch in verschiedene Richtungen gehypt, verdammt, bla bla bla. Ich finde, wir sollten Deep Dive drüber machen. Das heißt, in dem Fall, tolle Frage, toller Impuls. Ein sehr schon oft diskutiertes Thema, aber ich habe das Gefühl, vielleicht können wir dem Ganzen nochmal wirklich einen Spin geben. Gut, dann danke für die Inspiration. Deep Dive folgt in den nächsten Wochen, wenn wir da den passenden Gast haben. Und wir kommen zu einer nagelneuen Kategorie. Und die ist ja wie gemacht für uns. Das ist der Aufreger der Woche. Was uns so richtig ankotzt. Und da ist natürlich eine lange, lange, lange Liste. Auch da gern Empfehlung an uns, aber grundsätzlich haben wir eine sehr lange Liste. Markus, was ist unser erster großer Aufreger der Woche?
Ja, ich meine, was schon ziemlich nervt gerade ist, dass wir so schlecht beim Impfen sind, besonders im EU-Vergleich. Also wenn man das, ich glaube, in Westeuropa sind wir tatsächlich Schlusslicht und irgendwas ist da falsch gelaufen.
Ja, Österreich ist Impfschlusslicht in Westeuropa. Das ist nicht sonderlich cool. Während die Dänen 82% geimpft sind und sagen, oh gut, Covid, kannst du mich mal am Popo lecken, weil wir haben dich besiegt, was ich auch übrigens ganz mutig finde, aber cool, schauen wir mal, wie es funktioniert. Die übrigens auch durch eine kluge Kommunikation, gerade in der frühen Zeit mit AstraZeneca und Co., zumindest wie sie selber sagen, es geschafft haben, eine hohe Durchimpfungsrate hinzukriegen. Wir haben immer gehört, 80% bräuchte man, 82% haben sie. Das ist sehr cool. Haben wir ja vielleicht wieder mal einen Sommer wie damals gehabt? Ich weiß es nicht, aber wir sind genau auf der anderen Seite angekommen. Ja, das ist jetzt nicht so cool.
Ja, ich meine, es ist besonders halt auch deshalb nicht cool, weil das Ganze ja langfristig auch Effekte hat. Also wir spüren es jetzt derzeit, wo viele Kinder in Quarantäne müssen, weil halt die Zahlen jetzt zu schnell raufgehen und es ist nervig, weil potenziell halt wieder jetzt so das Damoklesschwert Lockdown über uns herumschwirrt, wenn die Intensivstationen einen gewissen Schwellenwert erreichen. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt, dass schon, wenn man sich anschaut, dass Long-Covid ein durchaus ja, sehr hartnäckiges Thema ist und dass da viele Leute mit Chronic Fatigue Syndrome rauskommen, dann ist das schon auch langfristig mental eine massive Belastung. Aber auch für die Gesellschaft etwas, was man dann halt auch über die nächsten Jahrzehnte lang tragen muss. Also die Folgen von Long-Covid, das Ganze hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass das daherkommen kann. Aber sehr oft ist das eben dieses Chronic Fatigue Syndrome und das führt wirklich dazu, dass Leute über Jahre, Jahrzehnte oder den Rest des Lebens nicht mehr fähig sind, ein normales Leben zu leben. Und das ist für eine Gesellschaft halt schon ein Drama und das ist natürlich auch individuell für die Leute ein Drama und da tut diese niedrige Impfquote nicht nur jetzt weh, sondern sie tut auch langfristig weh. Und da wird es unglaublich wichtig sein, dass wir einerseits die Impfungen jetzt möglichst schnell auch in die Gänge bringen und andererseits halt auch mit dieser mentalen Gesundheitskrise, die uns dann auch bevorsteht, dass wir auch auf die uns vorbereiten. Und ja, also ich glaube, da müsste man viel mehr machen, um das Ganze auch niederschwelliger zu erreichbar zu machen. Also ich glaube, müsste unbedingt mehr Angebote noch ohne Anmeldung schaffen. Man müsste mehr Angebote schaffen, wo Leute sich die Impfung aussuchen könnten. Ich glaube, man muss wirklich genau das, über das wir schon so oft gesprochen haben, diese Schwellen wegzunehmen, denn die Usability zu erhöhen, das so komfortabel wie möglich zu machen, das muss das Ziel sein.
Ja, und ich meine, vielleicht um es in Kontext zu tun, Dänemark 82%, Österreich 59,9%, Deutschland bei 62,3%, also auch nicht unbedingt viel besser. Aber das ist schon eine harte Nummer. Und wie du richtig sagst, das bedeutet natürlich starke Implikationen und man muss anfangen, unangenehme Fragen zu stellen. Muss man einfach ganz klar sein. Was ist ja nicht 59,9% aller Österreicher und Österreicherinnen, sondern man kann ja auch demografisch relativ klar feststellen, dass zum Beispiel bestimmte Personen aus Bildungsschichten im urbanen Raum, die ein bestimmtes Wählerverhalten haben, höhere Impfraten haben als zum Beispiel andere Personen mit einem niedrigeren Bildungsgrad, die eine bestimmte vermeintlich freiheitliche Partei wählen, die eine extrem niedrige Durchimpfungsrate haben, deren Parteivorsitzender natürlich öffentlich dagegen wettert. Und ich bin immer der Meinung, natürlich schön und gut, dass er reden darf, was er möchte, dieser kleine Mann. Es ist aber die Frage, inwiefern das eigentlich auch moralisch vertretbar ist, dass jemand so klare Falschaussagen trifft, die auch solche Implikationen haben. Und da muss man auch irgendwann sagen, vielleicht muss man ihm dann mal das Mikro wegnehmen oder das Mikro einfach auf so eine hohe Einstellung stellen, dass er nicht ganz rankommt. Das ist natürlich tragisch. Und wie du richtig sagst, was bedeutet das, wenn man nicht durchgeimpft ist? Das heißt, da kommt eine vierte Welle, die sehen wir ohnehin, dass sie kommt. Die sehen wir im Prinzip, dass sie auch seit Anfang Juli kommt, wenn man da wieder so ein bisschen der Statistik mächtig ist. Da braucht man keine Kristallkugel, man sieht es, wie das wieder anzieht, leider. Und dann wird es wieder all die ganzen Unternehmen treffen, die die erste, zweite, dritte Welle irgendwie überlebt haben. Dann kommt die vierte und bumm, das ist eine absolute Tragödie. Plus die menschlichen Tragödien, die psychologischen Tragödien dahinter und. Und weißt du, wenn ich dann immer wieder diese Leute sehe, die diskutieren, das ist ihre Freiheit und freie Meinungsentscheidung und la-di-da, denke ich mir, ja klar, wenn du dich dann in den Keller einsperrst und nicht mehr rauskommst, völlig in Ordnung, tu es. Aber in dem Moment, wo es andere betrifft, finde ich das nicht mehr lustig. Und es nervt. Es nervt einfach so richtig, dass die Lösung so einfach wäre. Und weißt du, ich denke mir immer, wenn du einen Hund hast, dann zweifelst du nicht dran, ob du den gegen Tollwut impfst. Du sagst auch nicht, welcher Impfstoff ist denn das? Sondern der Hund kommt, du impfst ihn gegen Tollwut, weil Tollwut ist richtig mies. Fertig.
Ja, also bin ich prinzipiell natürlich bei dir, aber ich glaube trotzdem, dass du hast wahrscheinlich 10% in der Bevölkerung oder 10% von den prinzipiell Impfbaren, die sagen, sie wollen halt das alles gar nicht. Und das ist dann eine sehr ideologische Diskussion, ob du Leute dazu zwingen sollst, dass sie sich irgendetwas spritzen sollen. Aber du hast da meines Erachtens trotzdem auf jeden Fall noch 20-30% der Impfbaren, die am Ende derzeit wankelmütig sind, faul sind, was auch immer. Und das muss das Ziel sein, dass man die jetzt möglichst schnell bekommt. Weil das sind die, die derzeit meines Erachtens daran scheitern, dass es halt, ja, einerseits Angstmache gibt, Verschwörungstheorien, aber durchaus halt auch immer noch für viele Menschen, die jetzt mit digitalen Welt nicht so da sind, die sich Impfstoffe, also ich glaube, man muss wirklich diese Schwellen runterbekommen, weil das ist, ich sage nochmal, der Schaden der Gesellschaft langfristig ist massiv und daran arbeiten wir derzeit viel zu wenig.
Ja, nein, sehe ich komplett wie du. Es muss mehr convenient sein, es muss niederschwelliger sein, und es ist einfach peinlich. Es ist ganz einfach peinlich. Und dann, wie gesagt, man muss, glaube ich, wirklich granular sich bestimmte Gesellschaftsschichten anschauen und überlegen, warum man die nicht erreicht.
Genau.
Und da gibt es auch
bestimmte Strategien entwickeln, wie man sie erreicht.
Richtig. Und auch kulturelle Strategien, weil ja ganz klar, da gibt es auch viele, die einfach zum Beispiel, wie soll ich sagen, einfach keinen Zugang zu digitalen Medien haben oder bestimmte Sprachen gar nicht so gut beherrschen. Das ist ja gar nicht so einfach, wie du sagst. Und da muss man es einfach sehr simpel machen. Und dann klappt das auch. Ich glaube allerdings auch, dass man um 1G nicht herumkommt. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Und dann wahrscheinlich nicht nur 1G, sondern getestet und geimpft. Also geimpft und getestet. Weil man jetzt auch sehr frei wieder mit dem ausschließlich Geimpften umgeht. Und ich glaube, wenn man das wahrscheinlich dann ein Quartal lang macht, dann hätte man das Ganze wahrscheinlich auch wieder längst bei der Wurzel.
Ja, ich glaube, du musst die Genesenen noch reinnehmen, weil die von den Antikörpern teilweise sogar besser sind als die Geimpften. Aber prinzipiell mit deinen Antikörpertest, finde ich, ist ein gewisser Antikörperwert sollte da wahrscheinlich gleich viel wert sein wie eine Impfung.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Das muss sein, im Schlusslicht Österreich, das geht absolut gar nicht. Shame on you, shame on us. Und wie gesagt, noch immer dieses, ist meine freie Entscheidung. Nein, ist es nicht. Und wie gesagt, ich kriege so einen Hals, wenn ich dann mit öffentlichen fahre, da sind da diese Trottel, die Maske noch immer unter der Nase tragen. Ich meine, was sind das für Vollhonks? Was sind das bitte für Vollhonks? Und da sollte man einfach richtig hart durchgreifen, meiner Meinung nach. Da sollte man all die Park-Sheriffs umschulen, mal alle 3 Wochen falsch parken lassen und die einfach in all die Öffis reintun und die Nasenkontrolle machen. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Und Strafe, keine Ahnung, 1.000 Euro oder irgendwie sowas und Alkoholverbot für einen Monat. Dann klappt das auch mit den Masken und der Impfung. Darf er das sagen? Ja, darf er. Der Aufreger der Woche. Ich merke, je mehr wir darüber reden, desto mehr rege ich mich auf. Das finde ich toll. Sollten wir zum nächsten Punkt kommen. Ja, wir können nicht nur immer neue Punkte bringen. Wir haben natürlich auch altbewährtes, weil gut. Und das ist unser Rockstar, Rockstars der Woche. Und da haben wir wieder welche im Petto. Da ist uns ja quasi ein Licht aufgegangen, als wir diese Story gehört haben. Ha, 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 Markus.
Jawohl, das sind die zwei Gründer von Luke Roberts, der Robert Kopka und der Lukas Pilat. die jetzt eben mit ihrem Startup auch wieder einen Exit hingelegt haben. Wir haben ja heute schon einiges zu Exits gehört und wie es da derzeit auch viel Konsolidierung gibt. Und auch die wurden eben von einem Münchner Smartlight-Hersteller oder generell Leuchtenhersteller gekauft. Und irgendwie auch eine sehr schöne Story, weil Hardware ist immer auch ein ganz eigenes Geschäft, aber auch die schon sehr lange dabei, auch im österreichischen Ökosystem, war cool auch zu verfolgen, wie eben diese Lampe auch immer weiterentwickelt wurde und am Ende auch schön, wenn man sieht, okay, das Wachstum geht weiter, da bleibt auch der Wiener Standort erhalten, so soll es sein.
Ja, super schön und ich meine, Luke Roberts, glaube ich, 2014 gegründet. Das ist auch schon ein weiter Weg für Hardware. Und ja, wie gesagt, Hardware ist ja eine komplett andere Baustelle als Software. Völlig andere Zyklen, völlig andere Kosten, bla 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 bla. Und das ist natürlich spannend. So 100% übernommen von den Münchner Designleuchtenherstellern. Toll. Schön, dass allerdings alles so sozusagen beim Alten bleibt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dort schönes, gutes, feines Wachstum sehen. Ja, wir freuen uns. Tolle Angelegenheit, würdige Rockstars der Woche. Und jetzt habe ich auch endlich kapiert, warum das Ding Luke Roberts heißt. Ja, habe ich einen Moment gebraucht. Wirklich, es ist so offensichtlich. Aber ich habe immer nur die Gründe einzeln kennengelernt und da immer Lukas irgendwie so.
Robert?
Ja, Robert Kopka, Lukas Pelert, macht natürlich total Sinn, dass daraus Luke Roberts entsteht. Cooler Name auch, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
Also, es ist ein stylischer Name und da alles richtig gemacht, ein sehr schönes Produkt gebaut und sicherlich auch in großen Gefilden mitgekämpft. Spannend. Hats off. Rockstars der Woche. Ganz, ganz, ganz toll. Und wir haben noch eine neue Rubrik, die wir euch vorstellen wollen und das ist die Empfehlung der Woche. Und diese Empfehlung der Woche ist ja relativ weit gefasst. Das kann sein ein Buch, das wir toll finden, ein Film, den wir gut finden, vielleicht auch einfach nur ein Artikel, der großartig ist. Hint, ich habe einen neuen Medium-Artikel gepublished. Oder es kann aber auch ganz was anderes sein. Da sind wir sehr, sehr, sehr situationselastisch. Wie auch immer, wir wollen mit einer wirklichen starken Empfehlung beginnen diese Woche. Und das wird immer kurz und knackig sein, aber diese Empfehlung kann Leben verändern. Potenziell die von Millionen. Lieber Markus, was ist die Empfehlung der Woche?
Es ist natürlich unser Entrepreneur Leadership Programm, unser Fellowship für Soon-to-be Founders, wo wir ein Jahr lang Gründer begleiten, Gründer und Gründerinnen, die das werden wollen. Also das sind Leute, die noch vor der Gründung stehen, die sich gedacht haben, das wäre mal cool, in die Richtung zu gehen. Und da gibt es ein Jahr lang Workshops, Diskussionsabende, Mentoring, Projekte, die man gemeinsam macht. Das ist auch super, um Co-Founder kennenzulernen. Und als vielleicht auch Teaser für Sonntag. Am Sonntag haben wir eine Alumna aus dem ELP, die jetzt schon einen Exit hingelegt hat, die Alex Brandl. Also vielleicht hört sie auch da mal rein, falls euch das mehr interessiert. Wir stellen den Link natürlich auch in die Podcast-Notes. Also wenn euch das interessiert, dann jetzt bewerben. Die Bewerbung läuft nur mal bis nächste Woche.
Also richtig schnell. Nächste Woche wann?
Das ist nächste Woche Freitag, soweit ich weiß. Mhm. Das ist dann.
Also Gas geben, unbedingt anschauen, Gas geben, ernst nehmen, Riesen-Opportunity, richtig fein. Man muss dazu auch sagen, wir haben extrem viel Bewerbung, das heißt, es ist sehr selektiv. Wenn du am Überlegen bist, ob du die richtige oder Person dafür bist, ja, bist du. Bist du. Do it. Und wir haben ein unglaublich diverses Teilnehmerfeld. Da ist wirklich von bis, vom Alter, über Geschlecht, über Herkunft, über Skillset, alles durchmischt. Wir sind ja schließlich nicht mehr Kinsey, die alle gleich aussehen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern wirklich unglaublich divers. Do it. Probier's. Mach's. Und wir haben auch eine Person, der hat sich, glaube ich, dreimal beworben, bis er genommen wurde. Ja, finden wir genauso super. Das heißt nicht, dass das erste oder zweite Mal diese Person nicht gut genug war, sondern hey, es ist immer auch irgendwo ein bisschen objektiv, ein bisschen subjektiv. Wir suchen dich.
Wenn du
dich
schon dreimal beworben hast. Zusammenstellung ist auch
wichtig. Ja,
do it. Aber Hartnäckigkeit ist auch wichtig.
So genau das. Und in dem Sinne, mach's. Wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen. Und wir wollen dir an der Stelle danken, dass du zugehört hast bei unserem Podcast. Nicht vergessen, wir freuen uns, von dir zu hören. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über Bewertungen und wünschen dir noch einen richtig schönen Tag. Take care, stay safe. Und wir hören uns am Sonntag. Dankeschön.